Wir kommen zurück zum 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Ich lese uns die Verse 7 und 8. Da schreibt der Apostel Petrus: Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Alles hat einmal ein Ende. Dieser Satz, der uns allen bekannt ist, hat nicht nur seine Gültigkeit für persönliche Lebensabschnitte, sondern auch für die gesamte Weltzeit. Die Bibel und der christliche Glaube, der sich auf die Bibel gründet, hat ein ausgesprochen geschichtliches Weltverständnis. Die Bibel geht nicht davon aus, dass sich diese Welt in einem ewigen Kreislauf befindet, wie das zum Beispiel die Griechen dachten oder wie es im Buddhismus gelehrt wird. Die Bibel geht davon aus, dass das Dasein mit der Schöpfung begonnen hat und mit dem Untergang dieser Welt seinen Abschluss finden wird. Dieser Abschluss ist jedoch gleichzeitig wieder der Anfang eines neuen Zeitalters, einer ganz neuen Welt. Das gegenwärtige Zeitalter mündet also ein in das neue Zeitalter. Und wenn Petrus hier schreibt, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge, dann gebraucht er ein Wort, das wir kennen aus einer bestimmten Buchreihe, nämlich das Wort Telos. Dieses Wort bedeutet nicht nur Ende, sondern dieses Wort bedeutet auch Ziel oder Erfüllung. Das heißt also, alles Dasein in dieser Welt strebt in einem geschichtlichen Ablauf einem Ziel, nämlich der Weltvollendung zu. Und dabei ist es von sehr, sehr großer Bedeutung, dass wir alle begreifen, dass dieses Ziel, diese Weltvollendung im Grunde bereits ihren Anfang genommen hat im Kommen unseres Herrn Jesus Christus in diese Welt, in Kreuz und Auferstehung. Nun, ob man diese Botschaft in einem vom Heiligen Geist gewirkten Glauben, Herzensglauben, ergriffen hat, oder aber ob man dieser Botschaft widersteht, hartnäckig widersteht, davon hängt das persönliche Schicksal des Einzelnen ab. Entweder ewige Herrlichkeit in der Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus oder aber ewige Trennung von Gott. Das Wort, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, ist für die einen eine wunderbare Botschaft. Wir wissen, es geht dem Ziel entgegen, dem Ziel ewiger Herrlichkeit. Für die anderen handelt es sich um eine Schreckensbotschaft. Alle also, die zur Gemeinde Jesu gehören, freuen sich darüber, dass das Ziel, von dem Petrus hier spricht, nahe ist. Und das gilt in zweierlei Hinsicht. Zunächst einmal leben wir seit Pfingsten grundsätzlich schon in diesem endgeschichtlichen Abschnitt. Ich lese einmal dazu ein Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 11. In diesem 10. Kapitel des 1. Korintherbriefes bringt der Apostel Paulus einige warnende Beispiele aus der Geschichte des Volkes Israel. Wendet sie an auf Gemeinde Jesu und sagt: Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild, es ist aber geschehen und zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Das heißt also, auf die Gemeinde Jesu ist das Ende der Zeiten gekommen. Wir befinden uns also seit Pfingsten in der Endzeit, im weiteren Sinne. Dann gibt es ein Leben in der Endzeit im engeren Sinne, und davon zeugt ganz besonders auch unsere Zeit, in der wir im Augenblick leben. Es gibt bestimmte Ereignisse, die ankündigen, dass das Ende, dieses Ziel ewiger Herrlichkeit für die Gemeinde Jesu nahe ist. Besonders, ganz speziell nahe ist. Wir denken an die Staatswerdung Israels und wir denken daran, dass die Zeit der Heiden, der Nationen langsam zu Ende geht. Das läuft parallel zu der Entwicklung in Israel. Jesus sagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, also von den Nationen, bis die Zeit der Nationen erfüllt ist. Lukas Kapitel 11, 24. Und interessant ist in diesem Zusammenhang, dass es bestimmte Ereignisse gibt, die sich um das Jahr 1967 gruppieren. 1967, das ist das Jahr, in dem Jerusalem zurückerobert worden ist. 1967 gilt, wie Alexander Seibel in seinem Heft Die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus schreibt, als die Geburtsstunde des deutschen Terrorismus. 1968 wurden die Roten Brigaden in Italien gegründet. 1968 begann der Bürgerkrieg in Nordirland. 1966 tagte in Havanna auf Anregung Moskaus die Trikontinentale Konferenz zur Internationalisierung des Terrorismus. 1966 wurde in Kalifornien die erste Satanskirche gegründet. Ihr hoher Priester Anton LaVey sagt, das Zeitalter der Teufelsanbetung begann im Jahre 1966, als man Gott für tot erklärte, der Verein für sexuelle Freizügigkeit entstand und die Hippies eine freie Subkultur entwickelten. 1968 waren auch die großen Studentenunruhen und danach zog auch die Sexualerziehung als Programm der Neomarxisten in die deutschen Schulen ein. Das Ziel der modernen Sexualpädagogik ist die bewusste Zerstörung der Scham und damit der Persönlichkeit des Menschen. Um das Jahr 1967 brach die Gruppendynamik wie ein Steppenbrand in die Landeskirchen und freikirchlichen Kreise ein. Die Bibelkritik drang durch bis an die Basis. Um diese Zeit begann auch die Drogenwelle. Ein wenig später wurde Pornografie und Abtreibung freigegeben. Das sind alles Sterbesymptome einer Kultur. Gleichzeitig sieht man einen unheimlichen Einbruch des Okkultismus. 1967 begann, angeregt durch das Buch von David Wilkerson, Das Kreuz und die Messerhelden, die katholisch-charismatische Bewegung, deren führender Mann Kardinal Souhenens von Belgien Maria als Mutter aller Charismatiker bezeichnet hat. Um das Jahr 1968 wurde auch Rockmusik im christlichen Gewand populär. Soweit einmal Alexander Seibel in seinem Heft über die Hintergründe des Terrorismus. Von daher können wir sagen, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Also das Kommen des Herrn Jesus Christus, der sichtbare Anbruch des Reiches Gottes, steht nahe bevor. Wir sehen das auch an der Entwicklung in Europa, das letzte große antichristliche Reich, unmittelbar vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, nach dem, was der Prophet Daniel bezeugt. Und ganz allgemein können wir Folgendes mit dem Apostel Paulus sagen, Römer Kapitel 13, Vers 11, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, nämlich vom geistlichen Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Das ist eine grundsätzliche, allgemeine, klare Aussage. Das Heil, die Vollendung ist uns jetzt näher als zu dem Zeitpunkt, als wir gläubig wurden. Das ist also etwas, was wir zunächst einmal zur Kenntnis nehmen wollen. Es ist aber nahe gekommen, das Ende, das Ziel aller Dinge. Das sollte uns aufrütteln, das sollte uns wach machen, herausreißen aus unserem geistlichen Schlaf. Das sollte uns ganz neu wachsam machen, lebendig machen für die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus und auch im Blick auf den Dienst für ihn. Und das Wissen um dieses nahende Ende, das sollte ganz konkrete Konsequenzen für uns haben, die Petrus hier eben auch in diesen Versen erwähnt. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Das heißt, zunächst ermahnt Petrus zur Besonnenheit. Was heißt das eigentlich, Besonnenheit? Besonnenheit hat etwas zu tun mit unserem Urteilsvermögen. Und biblische Besonnenheit bedeutet, dass unser Urteilsvermögen sich orientiert an dem, was die Heilige Schrift sagt, was die Heilige Schrift lehrt. Hier geht es also um das rechte Urteilsvermögen der Christen. Das bedeutet, wir lassen uns nicht vom Zeitgeist beherrschen. Vom Zeitgeist, der uns weismachen will, dass wir alle nur einen Gott haben. Das ist eine große Strömung in unserer Zeit, eine geistliche, religiöse Strömung, die behauptet, wir haben ja im Grunde genommen alle nur einen Gott. In einer Hinsicht stimmt das natürlich. Es gibt nur einen Gott. Das ist klar. Es gibt nur einen lebendigen Gott, der uns geschaffen hat. Aber es ist die Frage, wie wir diesen lebendigen Gott erkennen können. Wie wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Wie sich, auf welche Art und Weise dieser Gott sich geoffenbart hat. Ich sprach in diesen Tagen noch mit einem unserer Nachbarn. Hin und wieder ergeben sich dann solche Gespräche. Man kennt sich inzwischen durch all die Jahre hindurch, die man dort gewohnt hat. Und ich fragte ihn, ob er immer noch Kontakt habe zu den Zeugen Jehovas. Und er sagte, nein, diesen Kontakt hätte er nicht mehr. Und in diesem Zusammenhang meinte er, ja, über allem steht doch nur ein Gott. Nun, er meinte damit, es ist völlig egal, ob du Zeuge Jehovas bist, ob du protestantisch bist, ob du katholisch bist, ob du irgendwie freikirchlich bist oder was du auch immer glaubst und was du auch immer denkst, zu welcher religiösen Strömung du auch immer gehören magst, im Grunde genommen steht darüber doch nur der eine Gott. Das ist alles egal. Das kennen wir doch. Jeder sollte nach seiner Fassung selig werden. Und dagegen habe ich natürlich opponiert und habe ihm versucht deutlich zu machen, dass dieser eine lebendige Gott sich nur und ausschließlich in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart hat. Und dass Allah eben nicht identisch ist mit diesem Gott, der sich in Jesus geoffenbart hat. Er hat sich das angehört und ich denke, bei Gelegenheit kann ich das Gespräch noch einmal auf diesen Punkt bringen. Und ich habe Hoffnung, dass dieser Mann doch noch zurechtkommt. Wir haben ja alle nur einen Gott. Das ist also typisch für unsere Zeit. Und wir haben mehr und mehr damit zu tun. Und wir werden auch mehr und mehr zu Außenseitern, wenn wir das Gegenteil behaupten. Wenn wir stehen auf dem Boden der Heiligen Schrift und dieses Wort hochhalten aus Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, was ja auch seine herausragende Bedeutung hatte für die nationalsozialistische Zeit. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Halten wir daran fest, es gibt nur diesen einen Namen, in dem Gott sich geoffenbart hat. Und das ist der Name unseres Herrn Jesus, des Gekreuzigten, des auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Das wollen wir immer wieder herausstellen. Das bringt uns keine Freundschaft ein in dieser Welt. Das bringt uns im Gegenteil mehr und mehr Feindschaft ein. Und es ist möglich, dass es uns in Zukunft immer mehr kosten wird. Also, wir lassen uns nicht von diesem Zeitgeist beherrschen, sondern Wir sind besonnen. So seid nun besonnen, sagt Petrus. Wir lassen uns auch nicht von der Meinung der Medien beherrschen, auch nicht von der Bildzeitung, sondern wir bilden uns selbst unsere Meinung, und zwar anhand der Bibel. Wir betätigen unsere vom Wort Gottes gestärkte Urteilskraft. Und wir lassen uns auch nicht von unseren Gefühlen beherrschen. Wenn unsere Gefühle etwas anderes sagen als das Wort Gottes, dann geben wir dem Wort Gottes Recht. Wir haben ja nichts gegen schöne Gefühle einzuwenden. Und es ist ja gut, wenn sie im Einklang stehen mit dem, was die Heilige Schrift lehrt. Aber oftmals signalisieren unsere Gefühle etwas ganz anderes als das, was wir in der Bibel finden. Und dann heißt es nun, der Bibel, dem Wort Gottes die Ehre zu geben und unsere Gefühlswelt zu verleugnen. Uns nicht von unserer Gefühlswelt beherrschen zu lassen, sondern von dem, was die Schrift lehrt. Das heißt, besonnen zu sein. Unser Urteilsvermögen immer wieder bestimmen zu lassen vom Wort Gottes her. Wir handeln also besonnen, lassen uns auch nicht lähmen von der Angst vor der Zukunft. Das ist auch eine große Gefahr, in der wir immer wieder stehen. Wir schauen also auf das, was kommt und kommen kann. Man braucht nur Topic zu lesen, da weiß man, wie notvoll unsere Zeit ist und wie sich das Ganze alles entwickelt. Und das klingt nicht gerade immer positiv, was da steht. Und da kann man es mit der Angst zu tun bekommen. Und es gibt ja Menschen, die von Natur aus auch sehr ängstlich veranlagt sind. Mag sein, dass ein Timotheus solch ein Typ gewesen ist. Vielleicht weniger der Apostel Paulus als sein geistlicher Sohn und Schüler Timotheus. Und darum schreibt er ihm einen Brief, und in diesem Brief lesen wir dieses wichtige Wort, was auch für uns dann eine große Hilfe und Stärkung sein kann. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns also nicht gegeben den Geist der Angst. Das heißt, immer wenn du in der Gefahr stehst, von der Angst überwältigt zu werden und gelähmt zu werden, denn die Angst lähmt uns, das zu tun, was jetzt anliegt. Immer dann heißt es, zu wissen, das ist nicht der Geist Gottes, der uns jetzt erfüllt und beherrschen will, sondern das ist etwas, was aus unserem seelischen Empfinden herauskommt oder im schlimmsten Fall vom Feind gewirkt ist. Wir lehnen diesen Geist also ab. Gott hat uns nicht diesen Geist gegeben, den Geist der Furcht, der Angst, sondern Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und dieser Heilige Geist ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Da haben wir dasselbe Wort, das auch hier der Apostel Petrus gebraucht. So seid nun besonnen. Und das bedeutet, dass wir uns nicht lähmen lassen, wenn wir an die Dinge denken, die in Zukunft vielleicht, möglicherweise, noch auf uns persönlich zukommen werden. Nehmen wir jetzt einmal als Beispiel unseren lieben Bruder, den Gott heimgeholt hat, im Alter von 47 Jahren. Uwe Martin Schmidt ist meiner Ansicht nach kein ängstlicher Typ gewesen. Aber gehen wir mal davon aus, er hätte sich Tag für Tag geplagt mit dem Gedanken an eine schreckliche Zukunft. Diese Plagen wären vergeblich gewesen. Sie sind überhaupt immer vergeblich. Aber er hätte sich in diesem Sinne umsonst geplagt, als Gott ihn jetzt schon zu sich genommen hat. So kann es jedem Einzelnen unter uns ergehen. Da machen wir uns Gedanken, sorgenvolle Gedanken im Blick auf die Zukunft, und Gott hat einen ganz anderen Plan mit uns und nimmt uns einfach weg. Da haben wir damit nichts mehr zu tun, mit dem, was hier in dieser Welt noch auf uns wartet oder warten könnte. Also, seien wir besonnen. Denken wir nach anhand der Heiligen Schrift. Seien wir nüchtern auch. Das ist das Nächste, was Petrus hier anspricht. Er ermahnt uns zur Nüchternheit zum Gebet. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Dieses Wort nüchtern gebraucht er schon einmal in seinem Brief in Kapitel 1, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern. Was bedeutet das jetzt? Jetzt erklärt er das. Und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, seine Hoffnung ganz allein auf die Gnade in Jesus Christus zu setzen, heißt also, nüchtern zu sein, biblisch nüchtern zu sein. Hier in diesem Zusammenhang geht es um die Vollendungsgnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi, um die Vollendungsgnade, die natürlich aufs Engste verbunden ist und eins ist mit der Gnade von Golgatha her. Es gäbe keine Vollendungsgnade, wenn der Herr Jesus Christus nicht am Kreuz für unsere Sünden gestorben wäre, wenn er nicht dieses wunderbare Heilswerk vollbracht hätte. Gäbe es auch keine Vollendung für uns. Es gehört also unbedingt zusammen. Nun, sein ganzes Vertrauen abzuziehen von dem, was wir in dieser Welt beobachten und von uns selbst abzuziehen und zu setzen auf die Gnade Jesu, auf ihn selbst, unseren Herrn Jesus, in dem die Gnade Gottes erschienen ist. Das heißt, nüchtern zu sein. Gemeinde Jesu setzt also ihr Vertrauen nicht auf irgendwelche innerweltlichen Entwicklungen, politischer Art, religiöser Art oder dergleichen, sondern Gemeinde Jesu setzt ihr Vertrauen auf Golgatha, auf den Gekreuzigten und auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, auf den sichtbaren Anbruch des Reiches Gottes. Und nun sagt Petrus hier, seid nüchtern zum Gebet. Das heißt, er erwartet alles von Gott im Gebet und nichts mehr von euch selbst. Nüchtern zu sein zum Gebet heißt, in ständiger Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus Christus zu leben. Nicht mehr auf uns zu schauen, nicht mehr mit uns zu rechnen. Wenn wir manchmal so am Boden liegen, wenn wir versagt haben, dann hat das etwas damit zu tun, dass wir noch zu sehr mit uns selbst rechnen. Gott sucht doch bei dir gar nichts mehr. Er sucht auch bei mir nichts mehr. Alles, was Gott sucht, das hat er in seinem lieben Sohn. Gott schaut nicht mehr auf dich in diesem Sinne, sondern Gott schaut auf seinen Sohn. Ich sage es ihm manchmal im Gebet, Herr, schau nicht auf mich, schau auf deinen Sohn. Da ist all das enthalten, was dir wohlgefällig ist. All das, was dir Freude bereitet. All die Herrlichkeit deines Wesens hast du in deinem Sohn. Ich darf es ihm so sagen. Und das stärkt mich innerlich im Glauben. Weil ich weiß, da hängt letztlich nichts mehr von mir selbst ab. Und mein Versagen ist zugedeckt durch das Blut Jesu. Und es geht um Christus und um ihn allein. Ich brauche also nicht am Boden liegen zu bleiben. Ich darf aufstehen und darf weitergehen im Blick auf den Herrn Jesus Christus. Das heißt, nüchtern zu sein zum Gebet. Lassen wir uns das immer wieder schenken. Und als letztes, das nahende Ende dieser Weltzeit. Er mahnt uns vor allen Dingen zur Bruderliebe. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Ein Zitat aus den Sprüchen, Kapitel 10, Vers 12. Wir werden schon einmal daran erinnert von Petrus, wie wichtig, wie wesentlich doch die Liebe Jesu untereinander ist. Also die Bruderliebe, die geschwisterliche, die geistliche geschwisterliche Liebe. Da schreibt er in Kapitel 1, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Und bringt das nun als Begründung für die Ermahnung, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Das heißt also, die Tatsache, dass das Wort Gottes beständig in uns bleibt, beständig, bis zum Schluss, bis zum Ziel, hat Auswirkungen auf unsere Liebe zu den Brüdern und Schwestern, die dann ebenfalls beständig sein darf. Darum geht es ja Petrus hier in Sonderheit. Habt untereinander eine beständige Liebe. Das heißt also nicht eine Liebe mit einem kurzen Atem, sondern eine Liebe, die durchhält, die durchträgt. Nun, wir wissen alle, wie viele Probleme uns das gerade bereitet. Wir sind wohl bereit, eine kurze Zeit lang unserem Bruder, unsere Schwester zu tragen. Aber wenn wir dann immer und immer wieder mit seinen Fehlern und Schwächen konfrontiert werden, dann können wir leicht müde werden. Und deshalb ist der Zusatz, den Petrus hier bringt, so von großer Bedeutung. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Das heißt, nur da, wo wir immer und immer wieder bereit sind, einander zu vergeben und zuzudecken, wo der andere an uns schuldig geworden ist, seine Schwächen zuzudecken, seine Mangelerscheinungen zuzudecken, seine Fehler zuzudecken, seine Sünden zuzudecken, nur da können wir auch beständig lieben. Das ist also die Liebe von Golgatha her, wo der Herr Jesus Christus unsere Sünde zugedeckt hat durch sein kostbares Blut. Diese Liebe von Golgatha her will sich auswirken in unserem Leben. Und das bedeutet, ständig im Geist der Versöhnung zu leben. Und nicht nur ein paar Sünden zuzudecken, sondern eine Menge von Sünden, so heißt es hier. Die Liebe deckt auch der Sünden Menge, sie rechnet das Böse nicht zu. Das Reich Christi, so sagt Luther, ist ein Reich der Vergebung. Ihr Lieben, das hält uns im Grunde genommen zusammen. Gestern in unserer Mitgliederversammlung, da ging es auch um notvolle Verhältnisse innerhalb des evangelikalen Bereiches. Bei Geschwistern, die uns doch nahestehen von ihrer geistlichen Ausrichtung her. Und da gibt es dann eben immer wieder auch mal persönliche Zusammenstöße. Und da geht es dann auch leicht auseinander um dieser persönlichen Differenzen willen. Nicht wegen irgendwelcher Lehrfragen, sondern weil der eine mit dem anderen nicht mehr so recht klarkommt. Mit der Art des anderen, mit dem Charakter, mit den Charakterschwächen des anderen. Und dann geht man halt irgendwann auseinander. Das ist eine notvolle Sache, ihr Lieben. Und das Einzige, was uns davor bewahren kann, wir wollen uns doch nicht besser dünken als die anderen, das Einzige, was uns davor bewahren kann, ist die Bereitschaft, immer und immer wieder zu vergeben. Davon lebt eine Ehegemeinschaft. Davon leben unsere Familien. Sie leben von der Gnade Jesu und von der Bereitschaft, einander immer wieder die Schuld nicht zuzurechnen, sondern zu sagen, es ist alles in Ordnung. Und zwar im Blick auf das, was der Herr Jesus am Kreuz für uns alle getan hat. Rosenius, dieser bekannte Erweckungsprediger, schreibt Folgendes. Man würde so gern seine Mitmenschen lieben, es würde so leicht und so gut gehen und man würde ein Himmelreich auf Erden haben mit Eitel, Friede und Liebe, wenn sie nicht ihre ärgerlichen Fehler und Schwachheiten hätten. Aber um dieser Willen ermüdet man in der Liebe und kann sie nicht lieben und sogleich wird es schwer, sie zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Diese Fehler und Gebrechen zeigen sich als ein mächtiges Hindernis der Liebe. Dieses Hindernis würde indessen bald verschwinden, wenn wir nur das vorzügliche Mittel anwenden würden, das Vergebung heißt. Auf eine andere Weise lässt sich kein Weg bahnen. Das ist also das Mittel, das Gott uns verordnet hat, das Petrus uns hier verordnet durch den Heiligen Geist. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Davon leben wir untereinander. das ist etwas Wunderbares, dass wir das auch praktizieren dürfen. Und wenn du nicht vergeben kannst, was machst du dann? Wenn der Groll und die Bitterkeit in deinem Herzen nicht weichen wollen, was machst du dann, wenn du immer und immer wieder an bestimmte Dinge erinnert wirst? Und wir können ja unser Gedächtnis nicht einfach auslöschen. Da sind eben Dinge drin gespeichert. Besonders schwerwiegende Ereignisse, wo wir verletzt worden sind. Was machen wir denn dann? Nun, mir persönlich hilft das sehr, wenn ich auch in diesem Zusammenhang auf den Herrn Jesus schaue und sage, Herr Jesus, ich vergebe nicht in meinem Namen. In meinem Namen ist keine Vergebungsbereitschaft, keine Willigkeit, auch kein Vermögen. Ich vergebe in deinem Namen. Du hast dem anderen vergeben, hast seine Schuld getragen ans Kreuz. Und in diesem Namen Jesus Christus, vergebe ich ihm. Und je mehr wir uns darin üben, das so zu praktizieren, auch da wegzuschauen von uns selbst, sondern in der Kraft des Namens Jesu dem anderen zu vergeben, desto mehr erfahren wir dann auch, dass das Herz nachrutscht. Auch die Gefühlswelt muss sich unterordnen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir an bestimmte Dinge gar nicht mehr denken, aber die Bitterkeit muss weichen. Sie muss weichen. Sie kann sich nicht behaupten in unserem Herzen. Und das schaut der Herr an. Denken wir daran, Gott schaut immer auf das Werk seines Sohnes. Er schaut immer auf den Namen Jesu. Gebrauche diesen Namen auch im Blick auf die Vergebung, die du anderen gewähren solltest. Stell dich auch da nicht unter den Druck des Gesetzes. Im Vaterunser klingt es ja so, als wäre unsere Vergebung, die wir praktizieren, eine Voraussetzung dafür, dass Gott uns vergibt. Aber in diesem Sinne ist das nicht zu verstehen. Wir stünden voll unter Gesetz, wenn wir so verstehen wollten, was der Herr Jesus uns gelehrt hat. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt also, ich bin nicht bereit und ich kann auch nicht vergeben, also vergib Gott mir auch nicht. Das wäre totales Gesetz. Nein, wir kommen zu Jesus als solche, die auch an dieser Stelle von seiner Gnade leben. Herr, ich kann nicht vergeben, es gelingt mir nicht. Und du siehst in mein Herz hinein, ich will auch im Grunde genommen gar nicht vergeben. Aber ich komme damit zu dir. Deine Gnade reicht aus. Machen wir daraus kein Gesetz, sondern kommen wir auch an dieser Stelle, wenn es darum geht, die Sünden anderer zuzudecken, vom Evangelium her, vom Kreuz her. Es gehört ja auch in den Heiligungsbereich. Und Heiligung geschieht nur vom Kreuz her, sonst wird Heiligung zu einem unerträglichen Krampf und Frömmigkeitsstress. Also, sei doch froh, du darfst so kommen mit deinem unversöhnlichen Herz zu Jesus, wie du bist. Geh doch zum Herrn und klag ihm deine Not und dann vergib in seinem Namen. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen und das muss unsere Herzen aufwecken. Das muss und darf uns zum Glauben und zum Tun in der Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus bewegen. Und dazu mag der Herr dir und mir seine reichliche Gnade schenken. Amen.